Seelsorge ist eigentlich weniger jetzt so problemorientiert. Oder Psychologie, wo die dann das Problem lösen, man bearbeitet irgendeine Konfliktsituation oder irgendetwas, wo ansteht. Und Seelsorge ist eigentlich auf den ganzen Mensch ausgerichtet. Also es geht um eine gesamtheitliche Lebensführung. Vielleicht ist gar kein Problem um, sondern es geht um die Reflexion von der aktuellen Lebenssituation. Ich würde sagen, es ist so offener.
Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung sagen kann
und sie auch mal verändern.
RefLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter bei der Zeitung Reformiert und bei mir zu Gast ist Christina Hubenbauer. Herzlich willkommen, Christina.
Danke, Felix.
Christina Hubenbauer ist Pfarrerin und leitet die Abteilung Spezialseelsorge bei der Reformierten Landeskirche vom Kanton Zürich. Christina, was machst du den ganzen Tag?
Ja, gute Frage. Also Spezialseelsorge, das sind ja all die Pfarrämter, die nicht in einer territorialen Kirchengemeinde zugeordnet sind. Also nicht irgendwie in Pfungen oder Winterthur oder so, sondern in Institutionen. Und das sind verschiedene Institutionen. Also sind Spitäler vom Kanton Zürich, es sind Gefängnisse, es sind grössere Pflegezentren, es sind Asylzentren, Bahnhof und Flughafenkirche gehören auch dazu und dann noch ein Teil mit Beratungen bei Arbeitslosigkeit für erwachsene Menschen, das ist DFA, und für Menschen in der Ausbildung, das ist Kabel.
Und wie viele Leute sind das, dass man so eine Vorstellung hat?
Das sind 120 Mitarbeitende.
Und du führst die quasi?
Ja, genau. Mit einem Team zusammen natürlich. Also es gibt 10 Bereiche, wo je eine Bereichsleitung zuständig ist dafür und so dann die direkte operative Führung hat. Und das ist so mein Leitungsteam, die 10 Bereichsleitenden.
Jetzt, der Anlass für den Stammtisch oder die Aktualität ist, dass es vor mittlerweile ein paar Wochen, ich glaube schon einen Monat her, eine grössere Pressekonferenz gegeben hat, wo darüber informiert worden ist, dass man einen Pilotversuch gemacht hat in 2 Spitäler, einer psychiatrischen Klinik mit interreligiöser Seelsorge. Also das heisst, dass man auch muslimische Seelsorgerinnen und Seelsorger integriert hat in das Seelsorgeteam. Und dort hast du in deinem Statement stark geworben für eine Seelsorge, die eben nicht einfach quasi ein Care-Team macht oder wo ein psychologischer Dienst ist, sondern ein konfessionelles Profil hat. Es ist ja so, es gibt keine ökumenische Seelsorge, sondern es gibt katholische und reformierte. Warum eigentlich? Also bis jetzt geht der Trend geht ja eher so ein bisschen auf Care-Teams, dass die konfessionelle Bindung weicht sich auch auf bei den Menschen. Das ist ja, haben wir jetzt gerade die Religionsstatistik, die neue wieder können lesen vom Bundesamt für Statistik, dass die Bindung zu wirklicher Konfession auch so ein bisschen Grenzen durchlässiger werden. Warum braucht sie dann bei der Seelsorge diese Grenzen? Mhm.
Also das ist so unser Zürcher Modell, wie wir dem so ein bisschen, also ja, wie wir dem sagen, dass wir wirklich konfessionell unterwegs sind an diesen Institutionen. Und ich denke, ein Anliegen ist wirklich, wenn wir transparent sein wollen, wir wollen wirklich sagen, von wo wir kommen von der reformierten Kirche oder eben der katholischen Kirche oder von der islamischen Glaubensgemeinschaft. Und wir wollen das den Leuten auch zur Verfügung stellen, dass sie wissen, von wo kommt jetzt die Person? Auf welchem Hintergrund redet jetzt die mit mir? Das soll transparent schaffen und gibt ja dann zum Teil eben auch Anknüpfungspunkte. Also, dass man sagt, sie mit der Kirche habe ich aber nichts am Hut und so. Und plötzlich merkt man, das gibt aber ganz viele Bezüge, die eben dann doch wichtig sind in einem Menschenleben und reinspielen in gewisse existenzielle Fragen. Und Für uns ist es eine Frage von der Transparenz, dass wir das so möchten machen. Und ich denke, das ist auch ein Stück weit halt, wie wir historisch gewachsen sind in, ich sage jetzt, in Europa. Wenn man in englischsprachigen Raum schaut oder gerade in US-amerikanischen, dort ist auch ein anderes Verhältnis von Kirche und Staat. Und dort hat man die Chaplaincies, wo ganz gemischte Teams sind und wo dann eben als Chaplaincy unterwegs ist an einem Spital und wir sagen, nein, wir sind als Kirche unterwegs am Spital und wollen den Leuten damit ja auch, wir bieten da auch noch einen Mehrwert an. Also wir gehören nicht zur Institution, wir kommen von aussen und das gibt auch nochmal eine andere Möglichkeit, die ganze Situation, wo die Menschen drin sind, zu reflektieren. Also die Seelsorgenden haben jetzt nicht ein Therapieziel oder irgend so eine Vorgabe, die sie übernehmen, sondern wir kommen wirklich offen für Gespräche. Und das, was die Leute beschäftigen jetzt in ihrer Situation, sei das im Gefängnis, im Spital, wo auch immer, das hat absolute Priorität.
Aber vielleicht auf das kommen wir noch. Die Unabhängigkeit ist sicher wichtig. Und zugleich sind ja die Seelsorgenden integriert in den Spitalalltag. Also es ist ja so eine Präsenz und also so eine integriert, aber unabhängig, irgendwie so. Aber vielleicht noch zu dem, so zum Alltag, zum Verstehen, wie es läuft. Also wir haben ja, jetzt ist ja noch, weiß auch nicht, jede vierte Person ist reformiert, oder, im Schnitt? Also etwa ein Viertel, knapp ein Viertel von den Leuten im Kanton Zürich sind reformiert. Das wird sich ja auch in Spitäler und ich weiss nicht, im Gefängnis ist der Anteil vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer. Es ist ja nicht so, dass jetzt ein Gefängnisseelsorger oder eine Gefängnisseelsorgerin nur zu den reformierten Gefangenen geht, oder?
Genau.
Also es ist ja gleich, man ist ja gleich für alle da.
Mhm.
Und, also eben, dann könnte man ja sagen, es kommt eigentlich nicht darauf an, ob ich einen reformierten oder einen katholischen Seelsorger vis-à-vis haben. Oder kann ich das dann wählen, wenn ich will?
Genau, nein, in der Regel nicht. Einfach aufgrund von Kapazität. Gründe, aber jetzt, also, umso wichtiger würde ich jetzt sagen, ist ja, dass klar ist, ist es das ein Reformierter oder ein Katholischer, weil das vielleicht einen Unterschied macht für die Person, die dann im Gespräch ist oder für die Person, die ein Gespräch in Anspruch nimmt.
Also wenn ich im Spitalbett liege und ein Seelsorgegespräch will, dann tut sich die Seelsorge zuerst ausweisen, ob reformiert oder katholisch.
In der Regel ja. Also, man will ja die Leute nicht gerade erschlagen mit dem, weil das ist ja wieder unser Hauptthema, aber man macht es transparent im Verlauf des Gesprächs. Und an den Spitälern ist es ja so, dass die öffentlich-rechtlich anerkannten Glaubensgemeinschaften oder Körperschaften haben ja auch das Recht, aufsuchend unterwegs zu sein. Also, sie kommen Listen über oder sie kommen Namen über von ihren Kirchenmitgliedern, aber sie dürfen auch von Zimmer zu Zimmer gehen und sagen, ich bin da Spitalseelsorger, Spitalseelsorgerin, hat Zeit für ein Gespräch, wenn das für sie passt, wenn sie möchten. Und egal, was denn die Person für einen religiösen Hintergrund hat oder vielleicht auch gar atheistisch ist, kann man dann ein Gespräch entstehen oder die Person kann dann sagen, nein, danke, interessiert mich nicht und dann verabschiedet sich die Seelsorgeperson wieder. Aber dann im Gespräch kommt schon auch zum Ausdruck oder soll zum Ausdruck kommen, welcher Konfession gehört jetzt die an, einfach damit man weiss, mit wem man es zu tun hat, ein Stück weit, oder? Also ich finde, ich merke, mir wäre das ein Anliegen zu wissen, mit wem ich jetzt rede.
Aber das Seelsorgegespräch selber muss sich dann gar nicht unterscheiden?
Nein, genau. Also, die Seelsorge ist ja in dem Sinn, das ist ja ein, oder das Seelsorgespräch ist ja ein Angebot, zur Reflexion von dieser speziellen Lebenssituation. Es sind ja in diesen Institutionen, sind ja immer spezielle Lebenssituationen. Sei jetzt, dass ich im Spital bin, für einen kleinen Eingriff auch, aber es ist doch eine Ausnahmesituation, wo das Angebot ist, das zu reflektieren, vielleicht auch eine gewisse Möglichkeit, das können zu deuten, was das jetzt bedeutet für mein Leben, eine Möglichkeit, irgendwie da auch Trost zu bekommen, oder was es dann genau braucht in dem Moment. Aber es muss nicht um einen religiösen Kontext gehen, sondern es geht wirklich um den Mensch als Ganzes. Also, Der Thun-Eisen hat so eine schöne Definition gehabt. Es geht nicht nur um die Seele vom Mensch, sondern um den Mensch als Seele. Also im Verständnis von alles, was der Mensch eben zusammenhaltet in seinem ganzen Sein. All das kam zur Sprache.
Ich habe es erwähnt, so die grundsätzliche Entwicklung von einem durchaus diffuser werden, vielleicht auch von Spiritualität, von einem diffuser werden von konfessionellen Grenzen, von einer viel grössere Vielfalt an religiösen Bindungen oder eben gar keine religiöse Bindung. Wie hat das die Arbeit von der Spitalseelsorge verändert? Also wie reagiert man auf das?
Also wenn man so ein bisschen auf die Geschichte schaut von der Seelsorge, wie sie sich entwickelt hat, merkt man eigentlich, dass das ein Stück weit auch so ein bisschen Hand in Hand gegangen ist, oder? Also wenn man jetzt irgendwie so in der alten Kirche schaut, oder ist ja das vielfach auch noch so wirklich ein Stück weit auch Unterweisung gewesen, oder auch in der Reformation beim Zwingli, dass man jetzt wirklich auch nach der Neuausrichtung von der Kirche lebt in der Reformation. Das hat ja auch gewisse so einen Aspekt von Kirchenzucht zum Teil gehabt. Und das hat sich ja dann im 19. Jahrhundert schon zum Teil, aber dann ganz stark im 20. Jahrhundert sehr stark geöffnet. Auch, also jetzt durch einen Oskar Pfister, wo ja dann in einem engen Austausch gestanden ist mit dem Sigmund Freud und sehr so die ganzen therapeutischen, psychologischen Ansätze auch aufgenommen hat, das reflektiert hat und wo man wirklich in den Methoden auch geändert hat. Also man ist dann weniger der Seelsorger, sage ich jetzt, weil da, früher sind ja das nur Männer gewesen, wo kommt und sagt, wie man richtig lebt, sondern mehr die Seelsorgeperson, wo zulässt und wo reflektiert zusammen mit dem Mensch. Und da bietet sich natürlich das diffuse werden von der eigenen religiösen, wie soll ich sagen, Ausrichtung, dem kommt das natürlich sehr entgegen. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich sage, oh, ich habe Mühe mit dem Gebet oder mit dem weiss, was auch immer, sondern vielleicht habe ich Mühe mit meinem Partner oder mit dem Kind oder ich habe gar keine Mühe, aber es ist das Angebot, meine Lebenssituation zu reflektieren. Und ich glaube, durch die Entwicklung in der Seelsorge, in der Geschichte, hat die Seelsorge sich da auch sehr geöffnet für die Öffnung, die ja auch in der Gesellschaft passiert ist, dass man nicht mehr sagt, ich muss jetzt zu deren oder zu selber Kirche gehören.
Und was würdest du jetzt sagen, wenn man so nach der USP von der Seelsorge fragt, also was würde sie dann unterscheiden oder anders leisten als einen psychologischen Dienst?
Ja, sie hat einen anderen Zugang zum Mensch. Also eben, wir kommen aus dieser biblisch-theologischen Tradition, auch mit der ganzen kirchlichen Tradition, weniger jetzt aus psychologischem Modell von Menschen, sondern aus einem Beziehungsgeschehen. Mit dem, der Morgenthaler hat so eine schöne, es ist ein Beziehungsgeschehen mit Öffnung zur Transzendenz. Das ist so ein bisschen das Spezielle an der Seelsorge. Ich glaube auch, also das ist das eine, was anders ist und auch die Ausrichtung. Seelsorge ist eigentlich weniger jetzt so problemorientiert. Oder Psychologie, wo die dann ein Problem lösen, man bearbeitet irgendeine Konfliktsituation oder irgendetwas, wo ansteht. Und Seelsorge ist eigentlich auf den ganzen Mensch ausgerichtet. Also es geht um eine gesamtheitliche Lebensführung. Vielleicht ist gar kein Problem um, sondern es geht um die Reflexion von der aktuellen Lebenssituation. Ich würde sagen, es ist so offener. Jetzt. Also ich wollte niemandem zu nahe treten, aber jetzt einfach so aus der Sicht von der Seelsorge.
Und jetzt zusammen mit der katholischen Kirche, ist dort, was Weiterbildung anbelangt, was Zugang anbelangt, würdest du sagen, da ist der einzige Unterschied vielleicht die Verwurzelung, in welcher Konfession das man ist? Also schafft man da eng zusammen?
Ja, das ist ein sehr wachsende Zusammenarbeit, wo man da hat. Und auch jetzt von den Methoden, also all die Seelsorgenden haben ja Zusatzausbildung in Seelsorge eben. Also die haben nicht nur einen theologischen Hochschulabschluss, die haben auch noch eine zusätzliche Ausbildung in Seelsorge. Und das ist auf beiden, also bei Katholiken und Reformierten gleich.
Jetzt eben, ich habe es kurz angetönt, es hat den Pilotversuch gegeben, mit muslimischen Seelsorgerinnen und Seelsorger. Das ist über den Verein QAMS organisiert wurde. Und der soll jetzt auch weitergeführt werden. Da springt finanziell jetzt Wettkille mit einem Teil der Staatsbeiträge in die Lücke springen. Und dann später soll das der Kanton selber übernehmen. Wie ist jetzt aus kirchlicher Sicht? Also ist das etwas, wo von der muslimischen Seite her irgendwie gefordert worden ist? Und inwiefern ist es auch von der kirchlichen Seite gefördert worden? Mhm. Und so aus welchem Motiv heraus?
Ja, das hat ja einen Vorläufer jetzt. Das ist ein Pilotprojekt, das jetzt im 23, im 24 gelaufen ist, wo einen Vorläufer hat, in dem, dass der QAMS, der Verein Qualitätssicherung für muslimische Seelsorge in öffentlichen Institutionen, gegründet worden ist, im 2017 etwa. Dort ist ja der Kanton und FIOZ, also die Vereinigung Islamischer Organisationen Zürich, sind die beiden Mitglieder von dem Verein. Und dort sind Kirchen stark engagiert gewesen in der Ausbildung von denen Seelsorgenden, von denen muslimischen Seelsorgenden. Weil man gemerkt hat, das ist ein wachsender Bevölkerungsanteil in unserem Kanton und dem möchte man irgendwie begegnen. Also wir sind eine multikulturelle, multireligiöse Gesellschaft und das soll irgendwie eine Entsprechung haben. Das soll auch ein Teil sein von unserer Gesellschaft und nicht irgendwie in einer Parallelform ein Eigenleben führen, sondern wir möchten da miteinander unterwegs sein. Und von dem her ist das von den Kirchen auch gefördert worden, auch mit ihrem ganzen Know-how an Seelsorge. Eben, ich habe die Ausbildung angesprochen, wo auch den muslimischen Kolleginnen und Kollegen soll es gut kommen.
Also ist man dann ein Stück weit auch angestanden, dass man gemerkt hat, als reformierte Pfarrer oder als reformierte Pfarrerin, ja, ist vielleicht auch schwierig in gewissen Situationen, eben gerade wenn es um Fragen von Spiritualität geht, das zu leisten oder das zu bieten, was eigentlich gefragt ist.
Das weiss ich jetzt nicht im Detail, das kann ich mir aber sehr gut vorstellen. Etwas, was man natürlich jetzt gerade in dem Kontext auch anstatt, ist die ganze Sprachenvielfalt. Also wo, ja, es ist ja doch nochmal etwas anderes, wenn ich in meiner Muttersprache meine Lebenssituation kann schildern oder ob ich das in einer Fremdsprache muss machen, wo ich besser oder weniger gut beherrsche. Und das ist natürlich sehr viel näher dann am Einzelnen, wenn das jemand kann machen, wo die gleiche Muttersprache redet, wo den ganzen kulturellen Kontext einfach nochmal von innen kennt und nicht von aussen, wie wir als christliche Seelsorgende. Auch wenn man da ein Wissen mitbringt natürlich, aber das kann natürlich nochmal ganz einen anderen Zugang, Offenheit ermöglichen.
Ja. Also jetzt im Spital könnte man aber auch sagen, also es gibt Besuchszeiten und wenn jemand einen Imam nötig hat, dann kann der ja ein Krankenbett sitzen.
Ja, ist wahrscheinlich auch eine Frage von der Kapazität. Also, dass das, oder? Also, wie viele Imame gibt es denn, die das können? Und die Geschichte der Seelsorge ist ja auch ein bisschen andere im Islam als jetzt in der christlichen Kirche, wo das Seelsorge ja eigentlich mehr so im familiären Kontext passiert. Oder im familiären Kontext, wo man dann natürlich jetzt nicht in der Kleinfamilie muss verstehen, sondern eben in der Grossfamilie. Und das geleistet werden kann, ist nicht alles einfach beim Imam, sondern dass es da einfach wirklich auch auf mehr Leute kann verteilt werden, weil eben die Gruppen auch zugenommen hat von der muslimischen Glaubensgruppe.
Mhm. Eben, du hast 2017 angesprochen, dort hat man so quasi eine Liste geführt, oder? Mit Seelsorgerinnen und Seelsorger, wo man dann so pickemässig hat können abrufen. Häufig bei den muslimischen Glaubensgemeinschaften hat es da weder Anstellung noch Entlöhnung gegeben, sondern es war quasi im Freiwilligendienst, oder? Und da ist man ja auch an Kapazitätsgrenzen gestossen dann und hat das Pilotprojekt ins Leben gerufen, wo dann wirklich, ja, kann man sagen, ein muslimisches Seelsorgeteam an den Institutionen dann dabei war. Also es war wie so eine Erweiterung von dem bestehenden Seelsorgeteam. Was ist so deine Bilanz jetzt so als, so aus der Sicht, so ein bisschen vom, weiss ich nicht, Platzhirsch oder von denen, die das einfach schon lange gemacht haben und auch mit entsprechenden Ressourcen ja ausgerüstet sind? Du hast die Ausbildungen angesprochen, wo natürlich auf einem ganz anderen Level sind. Wie ist so die Erfahrung jetzt von dieser Integrationsarbeit quasi?
Also das ist noch ein, danke noch für den Hinweis. Das ist wirklich auch noch ein wichtiger Teil von der Geschichte. Also man hat ja von 2017 bis jetzt, oder bis, man arbeitet immer noch so mit so einer Hotline auf muslimischer Seite, wo Freiwillige, wo aber die Ausbildung gemacht haben, also wo ein CAS von der Uni Freiburg haben in muslimischer Seelsorge, plus das Praktikum in Seelsorge mit der christlichen Kirche absolviert und arbeiten das Freiwillige für die Hotline, ohne dass sie etwas dafür überkommen, oder?
Eben, und die braucht es ja weiterhin. Also genau. Eben, zum Teil nur schon aus sprachlichen Gründen, ja. Weil jemand, genau. Ja, jetzt, genau. Jetzt halt niemand im Spital ist, der Albanisch kann und, ja. Und eben in gewissen Situationen dann halt wirklich entscheidend ist in der Muttersprache.
Genau. Ja, und jetzt gibt es das Neue, dass wirklich auch muslimische Seelsorgende angestellt sind, also für das auch entlöhnt werden, weil man muss sich das ja vorstellen mit dieser Hotline. Die sind ja dann wie mitten aus ihrem Berufsalltag oder ihrem Familienalltag werden die dann abgerufen und müssen zu einem Seelsorgegespräch. Das ist natürlich ein riesiger Aufwand. Und nicht jeder Arbeitgeber, Arbeitgeberin trägt das gern mit, so etwas. Also es ist wirklich, und da probiert man jetzt ja wie so ein bisschen gleich, eine gewisse Fairness, dass sie auch sollen Geld überkommen und können Leute anstellen, für den Dienst, wo ja dann wiederum uns auch entlastet oder die christlichen Seelsorgenden auch entlastet in ihrer Aufgabe an den Spitälern oder anderen Institutionen, dass da eben jetzt noch Kollegen, Kolleginnen mit muslimischem Hintergrund oder Fachwissen da dabei sind.
Ja, und nicht immer irgendjemand von einer Liste, die dann alle zwei Jahre mal aufkreuzt, da ist.
Genau. Und es gibt natürlich jetzt in der Situation dann in der Institution selber, also im Team von der Seelsorgenden, gibt es natürlich ganz eine neue Dynamik. Also da sind jetzt neue KollegInnen dabei. Die sind auch ansprechbar für die Institution. Also man kennt jetzt die Person, man weiss, das ist der Herr so und so oder die Frau so und so. Und da entsteht dann ja auch wieder eine Beziehung mit diesen neuen KollegInnen. Das ist für beide Seiten hilfreich, weil es gibt einfach eine neue Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit. Es gibt Vertrauen. Es wird nicht irgendjemand eingeflogen, wie du sagst, sondern es ist jemand da, wo ich kenne, wo ich schon eine Geschichte habe damit. Und das ist auch für die Seelsorgeteam natürlich so gewesen. Und das ist auch auf beiden Seiten eine grosse Arbeit, oder? Man muss sich ja zusammenraufen, im besten Sinn. Also man weiß ja, wenn in einem Team eine Person wechselt, ist es ein neues Team. Und wenn jetzt da vier neue Seelsorgende kommen, ist das natürlich eine grosse Geschichte oder zwei neue Seelsorgende. Also das ist auf beiden Seiten eine grosse Integrationsarbeit, sage ich jetzt. Also sowohl für die christlichen Seelsorgenden, wo auch die Gespräche, die ich gehört habe, die passiert sind, wo man sich so hinterher, ja, wie macht ihr denn das? Und wieso macht ihr es denn so? Und was bedeutet denn das in eurem Kontext? Also, das ist ja total schön, so sich auch nochmal können, über die eigene Arbeit Gedanken zu machen. Ist natürlich aber auch ein Aufwand. Es braucht Zeit, es braucht Energie, sich so zu reflektieren. Und es verändert ja beide Seiten. Und das finde ich auch ganz einen spannenden Prozess jetzt gesellschaftlich betrachtet, dass da etwas zusammenwächst, wo vorher noch nicht so nah zusammen ist gsi. Und ich denke, das ist ein grosser Gewinn über den Kern jetzt vom Spital raus in die Gesellschaft rein, dass wir da anfangen, so zusammen zu arbeiten.
Ja, und die muslimische Seelsorge ist ja wahrscheinlich auch manchmal ein bisschen Brückenbauerin oder, wie sagt man, kulturdolmetschend unterwegs. Also auch für Pflege, wenn's Fragen gibt.
Genau.
Im Spital geht es um Leben und Tod. Mhm. Und da spielen dann auch religiöse oder kulturelle Fragen rein. Du hast die Familie erwähnt. Also, dass man dort auch jemanden im Haus hat, wo einfach Wissensträger ist, oder?
Ganz genau. Und auch gerade das, was du gesagt hast, also die Seelsorgenden an den Spitälern zum Beispiel, die sind ja nicht nur für die PatientInnen und die Angehörigen da, sondern eben auch für die Mitarbeitenden. Und wenn da so eine eine Möglichkeit ist, auch für, ja, für gewisse Entlastungsgespräche nach stressigen Einsätzen, für können etwas abzuladen oder für mal eine Situation zu klären oder einfach zu reflektieren mit jemandem, ist das natürlich ein riesen Gewinn, wenn man einfach da noch breiter aufgestellt ist und auch einfach mit einem anderen, wie man kann wie nochmal mit einem anderen Selbstverständnis auftreten als Seelsorge, wenn man sagt, ja, aha, sie möchte gerne noch Kurdisch, das haben wir auch im Angebot, also so ein bisschen, oder ein bisschen flapsig gesprochen, oder es gibt viele grössere Bandbreite an Sprachen, an Kulturen, wo man wie kann auftreten und man bildet einfach Gesellschaft mehr ab, auf diese Art und Weise.
Und die Pflege selber ist ja auch sehr multikulturell, ja, und sehr multireligiös zusammengesetzt, oder?
Genau.
Jetzt eben hat das alles so schön harmonisch tönt, aber wenn, also ich habe ja darüber geschrieben und es gibt auch andere Reaktionen. Es gibt Reaktionen von, was soll jetzt der Islam in unseren Spitälern? Ja, gewisse Angst auch. Einerseits Angst, andererseits so ein bisschen, wie soll ich sagen, so kleine, ich habe das Gefühl, es ist auch so ein Rückzugsgefecht oder Angst, man hat jetzt neue Konkurrenz da. Bis jetzt ist es doch auch gegangen, dass das einfach Kile machen. Ja, wie beobachtest du das? Und wie, ja, da kommt ja schnell Kirchen in Kritik, dass man sagt, jetzt, was soll das da quasi die fremde Religion und dann ausgerechnet Islam da als Spitalbett heranzulassen?
Ja, in der Regel ist ja die Angst bei all ihren Qualitäten nicht nur ein guter Ratgeber. Also ich finde, da müssen wir einfach im Gespräch sein miteinander. Auch nachfragen bei Leuten, wo kritisch sind. Was ist es denn, was steckt dahinter? Also wie ist das motiviert? Ist das, man hat ja dort bei denen, ich glaube, es ist bei der Minarett-Initiative gesehen, dass gerade in denen Ort, wo es weit und breit keine muslimische Menschen hat, ist ja die Ablehnung am höchsten gewesen. Also die Angst ist oftmals am grössten, wo überhaupt kein Kontakt besteht und wo man gar niemand kennt. Und dann ist einfach eine Angst vor dem Fremden. Und dort ist, glaube ich, ganz wichtig, einfach, dass wir miteinander auch im Gespräch sind und vielleicht auch eben gerade Kontakt ermöglicht, dass man merkt, ah, die Leute sind so und so unterwegs und die beschäftigen das und das, wie wir ja auch, oder einfach, ja, es ist.
Also dringt das bis zu dir oder ist das etwas, was du nur quasi aus den Medien oder dann politische Debatten mitbekommst?
Zu mir persönlich, als Abteilungsleiterin? Nein, ich komme das jetzt nicht so konkret, also persönlich, es hat mir noch niemand angerufen und gesagt, was macht ihr denn da? Das geht eben über andere Kanäle, weil es ist ja letztendlich ein strategischer Entscheid, wo der Kirchenrat und die Synode fällt, wenn wir das machen. Und es ist ein Entscheid von der Synode gewesen, dass wir da möchten, eine Unterstützung bieten, um die Überbrückung zu machen, bis der Kanton so weit ist, dass er das direkt machen kann. Ich persönlich bin jetzt nie mit dem konfrontiert worden. Aber das ist so das, was ich finde, einfach wirklich den Dialog suchen und dann auch erzählen, wie wir es erleben. Oder? Dass wir es wirklich als, es ist ein Aufwand. Es braucht Arbeit. Es braucht Arbeit eben auch bei sich selber hinzuschauen. Aber es ist letztendlich einfach ein Gewinn. Also, ja.
Also für dich ist es eine Erfolgsgeschichte.
Ja.
Und eben aus Sicht von der muslimischen Gemeinschaft ist ja genau das, und eben das ist jetzt, hat der Kanton jetzt ein paar Jahre, um das auf die Dreien zu bekommen, ganz entscheidend, denke ich, weil eben von der muslimischen Gemeinschaft fordert man ja schnell, ja, ihr müsst halt so gut ausgebildet sein, so hohe Qualitätsstandards haben, wo ja jetzt noch nicht gleich sind, da muss man auch ehrlich sein, ja. Das ist klar. Aber wer finanziert es, oder? Ja. Das ist so wie, ich habe das Gefühl, da wird immer etwas verglichen, wo man einfach rein strukturell, finanziell von den Ressourcen her nicht kann vergleichen, oder? Also ja. Es ist so wie, ganz viele Forderungen, aber eigentlich doch recht wenig Unterstützung. Oder doch viel Unterstützung?
Ja, also meistens jetzt nicht recht wenig Unterstützung. Also wir probieren ja da unseren Teil zu machen, also unser Know-how einzubringen, auch die ganze jetzt wirklich der Brückenschlag auch zu machen an den Institutionen. Da haben die Seelsorgenden vor Ort wirklich einen grossen Einsatz geleistet, finde ich. Natürlich mit den Finanzen, mit der ganzen Ausbildung, die gewünscht wird. Ich glaube, das braucht einfach Zeit, bis das so weit ist. Und darum finde ich auch da wichtig, dass man sagt, ja, sie sind so unterwegs, sie haben den Hintergrund und wir haben jetzt den Hintergrund von reformierter oder katholischer Kirche. Darum finde ich auch die klare Zugehörigkeit so wichtig, oder? Dass man sagen kann, ja, auf der muslimischen Seite sind wir am Aufbau, wir haben schon so und so viel vom Weg hinter uns. Also ich finde, es ist ja seit 2017 viel gegangen und es sind wirklich Leute da, wo ganz viel mitbringen, sei das aus ihrer Vorbildung, ihrer Vorbildung, ihrer persönlichen Geschichte und auch dieser Weiterbildung, die sie dann gemacht haben. Und es ist eine andere Situation. Ich finde es gut, wenn man das transparent macht und darum immer wieder sagt, wir sind unterschiedlich unterwegs, aber miteinander. Darum finde ich so, dass wichtig, dass es eben definiert ist, wir sind konfessionell unterwegs, aber in Kooperation miteinander.
Ja, und eben, dass man im Team ist und sich kennt und eben dann auch darauf vertrauen, also ja, jetzt auch flapsig gesagt, dass man mit gutem Gewissen jemanden dann vermittelt und an das Spitalbett setzt oder in das Gefängnis reinlässt, was ja auch sehr ein heikler Bereich ist. Und da kann ja der Staat und wahrscheinlich sicher auch die Kirche nur alles Interesse haben, dass das Leute sind, wo man weiss, wo stehen die, wie sind die ausgebildet etc.
Genau. Ja, oder? Genau. Also das ist ja die Integration, wo uns so ein Anliegen ist, oder? Also dass es nicht irgendwo auf einer anderen Schiene läuft, sondern dass wir da wirklich im Austausch sind miteinander. Und wir haben ja auch so Kommissionen oder runde Tisch, wo die muslimischen, wo jetzt Klams auch immer vertreten ist und wir miteinander unterwegs sind. Oder jetzt gerade das neue Projekt, das wir haben, die Anlaufstelle für Angehörige von Inhaftierten, wo wir auch interreligiös unterwegs sind. Einfach, dass wir wirklich wir wollen das zusammen machen, weil das Abbild ist von unserer Gesellschaft, weil wir als Kanton ja auch so unterwegs sind.
Und eben, auch dort muss es wachsen, auch auf muslimischer Seite, weil wenn man es jetzt so ein bisschen anschaut, sind das ja häufig so ein bisschen die gleichen Leute und man muss schauen, dass die das überhaupt noch prestieren, oder?
Absolut.
Also, dass die nicht einfach dann irgendwann mal einfach nicht mehr mögen.
Ja.
Oder?
Ja.
Man hat jetzt drei Institutionen gehabt. Also, und du hast gesagt, das ist jetzt, wenn wir jetzt noch zum Schluss ein bisschen führen schauen, wäre das eigentlich etwas, wo man fast flächendeckend müsste einführen? Oder wo siehst du den grössten Bedarf im Moment? Also auch wenn das jetzt weitergeführt wird, sind es ja jetzt erst, was ist es, Winterthur, Unispital und eben die psychiatrische Klinik.
Genau, es ist PUC in Zürich und das Unispital und das Kantonsspital Winterthur. Man muss es wahrscheinlich gut überlegen, gerade wegen der Ressourcen, wie du gesagt hast. Also es macht ja vielleicht keinen Sinn in einem Regionalspital, wo es kaum muslimische Bevölkerung hat, sofern es das gibt im Kanton Zürich, das müssen wir jetzt wirklich noch anschauen, dass man dort extra jemanden fest hat von muslimischer Seite. Macht ja wahrscheinlich keinen Sinn. Aber dass man das wirklich so ein bisschen auf die Hotspot, also ich glaube, das Limmatalspital hat nochmal ganz starke Einzugsgebiet von muslimischen Communities, dass man wirklich schaut, wo sind Schwergewicht und es dann halt von dort aus weiterbaut. Aber so nehme ich jetzt auch wahr, dass man unterwegs ist auf muslimischer Seite, dass man wirklich schaut, wo sind die grössten Zentren, dass man dort, von dort aus geht und dann das ausbaut. Ich fände es auch schön, wenn man jetzt mit anderen Religionen noch so kann unterwegs sein, wobei natürlich die anderen Religionsgemeinschaften schon wesentlich kleiner sind, das muss man wirklich sagen, gegenüber den muslimischen Gemeinschaften im Kanton Zürich.
Also siehst du dort schon einen Bedarf oder ist das jetzt zuerst mal beobachtet quasi?
Nein, das wäre jetzt einfach so ein Blick in Zukunft, wenn sich es dann dahin würde entwickeln. Ich glaube, wichtig ist, dass wir parallel zur gesellschaftlichen Entwicklung, das tun, als Religionsgemeinschaften uns da entwickeln tun.
Und das findest du, das ist ein Gewinn. Das ist nicht etwas, wo verloren geht.
Ja, findest du es ein Verlust?
Nein, ich frage nur. Ja. Ich weiss es nicht.
Ja, ich glaube, also das ist einfach, da hat sich etwas verändert, wie wir unterwegs sind in unserer ganzen religiösen, spirituellen, transzendenten, wie auch immer das nennen will. In unserem Bewusstsein ist auch ein Ausdruck von der Religionsfreiheit. Man muss nicht mehr bei einer kirchlichen oder bei einer religiösen Gemeinschaft dabei sein. Aber die Menschen sind ja trotzdem mit diesen Fragen unterwegs, was die Welt und mich selbst im Innersten zusammenhält. Und dass wir da sprachfähig bleiben als Chilen, uns auch aus einem Korsett rausbegeben, ohne unsere Wurzeln zu verlieren, oder? Das ist ja dann immer, so die Schwierigkeit auch. Also, dass das Transzendenzbewusstsein, das eben Morgenthaler in seiner Definition von Seelsorge anspricht, dass das wie integriert kann bleiben. Also, dass ich als Seelsorgerin immer weiss, von woher rede ich und was treibt mich in meinem Handeln und Sein. Und das allenfalls der anderen Person zur Verfügung stellen. Darum wieder finde ich es wichtig, dass wir konfessionell unterwegs sind, weil, damit ich von dem kann reden auch. Wenn es sich anbietet, ohne dass am anderen einfach überzustülpen, wie das in der Vergangenheit natürlich passiert ist.
Also eben, weil du gefragt hast, also persönlich erfahre ich es schon als Bereicherung. Also ich kenne es jetzt weniger aus der Seelsorge, sondern halt aus dem Fußball mit dem FC Religionen, wo man auch dort nicht unterschätzen sollte. Klar, wir spielen nur Fußball, aber ich glaube sogar, das Vertrauen, das ich jetzt auch merke, wenn ich journalistisch tätig bin und über die muslimische Community schreibt, wo ja jetzt nicht nur gute Erfahrungen macht mit der Presse, dass da ein Vertrauensboden gewachsen ist, eben gerade weil wir vielleicht einfach nur zuerst mal zusammen geshootet haben und nicht an irgendeinem Apero gestanden sind, wo jeder schon sein Religionskärtchen quasi angeheftet hat. Und zugleich kommt man ja auf so Gespräche und meine Erfahrung ist schon, dass man, also ich lehre dabei auch auszuhalten, wenn ich Sachen einfach nicht verstehe oder nicht kann nachvollziehen. Also verstehe tue ich es schon, aber ich kann es vielleicht einfach nicht teilen. Und zugleich in anderen Bereichen, eben was Transzendenz, was Spiritualität anbelangt, was auch nur schon die Erfahrung, dass Religion etwas Existenzielles kann sein, was einem existenziell betrifft, dass es dort wie ganz, wie neue Koalitionen gibt. Also, dass man so eine Erfahrung teilt, wo man mit Menschen, wo man vielleicht sonst kulturell oder weltanschaulich vielleicht sogar viel näher ist, eben nicht teilt. Also, dass es wie so andere Schnittmengen gibt. Ja. Und das finde ich wirklich eine interessante und wirklich auch bereichende Erfahrung. Und gerade wenn einem dann Sachen irritieren, zu fragen, warum irritiert es mich und wie ist es eigentlich in meiner Religion? Also das, so die Religionskritik, auch Selbstreligionskritik im besten Sinn, ich finde, das habe ich stark gelernt im interreligiösen Unterwegssein. Also gerade wenn einem etwas am anderen stört, an der Religion, frage, wie ist es eigentlich bei uns? Und gibt es nicht bei uns auch so Tendenzen? Und wie verhalte ich mich eigentlich zu denen?
Das finde ich ein schönes Beispiel mit dem Fußball, oder? Also, zusammen etwas machen. Oder bevor man jetzt irgendwie theoretisch sich unterhaltet, sondern wirklich zusammen etwas machen, zusammen arbeiten eben oder zusammen shooten und so einander kennenlernen, bevor man irgendwie auf einer Metaebene irgendwelche Sachen verhandeln tut. Das gibt ja ganz einen anderen Boden, oder? Es gibt ganz ein anderes Zusammensein. Und was ich auch noch schön aufnehmen will, finde ich auch noch so einen schönen Punkt. Das, was mir fremd ist, auszuhalten. Also das irgendwie, also eben mich fragen, wie ist es denn bei mir, aber dann auch können sagen, das ist anders. Und das darf anders sein. Ich glaube, das ist ja etwas, von dem könnten wir noch mehr brauchen in unserer Gesellschaft oder in unserer Zeit. Wir haben ja die Tendenz, das dann auszuklammern oder dann, das Fremde stehen oder auch dem Raum zu geben und zu sagen, das darf so sein, das hat auch seinen Platz.
Ja, und vor allem einen Vertrauensboden zu haben, wo man dann auch den Mut hat, das anzusprechen und zu merken, dass das Beziehung wegen dem nicht zerbricht oder genau. so, sondern, und das finde ich wirklich häufig eine gute Übung. Also ich war letztens am Podium als Teilnehmer, nicht moderierend, wo die 40 gemacht hat. Und wenn ich dann über den Islam rede, also es ist umgegangen, Pressefreiheit, Islamkritik, also wie wird Islam thematisiert in den Medien, und da sind wir uns nicht immer einig gewesen, und das ist auch richtig. Und ich habe gemerkt, dass es sehr gute Übung ist, das zu sagen, wo wahrscheinlich sonst in einem anderen Umfeld völlig easy wäre oder ich ganz viel Zustimmung bekäme, zu sagen in einem Umfeld, wo andere Empfindlichkeiten da sind. Ich glaube gar nicht, was ich gesagt habe, dass das auf Widerspruch gestoßen ist, aber es sind andere Erfahrungen, es sind andere Empfindlichkeiten, andere Verletzlichkeiten rum. Und dort aber dann das gleich sagen, ohne dass ich mich irgendwie verbüge oder aber gleich die Worte finde, wo ich dann mit gutem Gewissen kann sagen, ich nehme auf die Empfindlichkeit Rücksicht, ohne dass ich es nicht sage, aber ich muss in einer Sprache sagen, wo einfach in Ordnung ist und wo ich auch dazu kann stehen.
Ja, ganz schön. Ganz schönes Beispiel.
Und ich glaube so, ja, eben, du hast vielleicht, ist ja klar, geht es um Seelsorge um etwas anderes als um Shooten, aber man bildet ja auch ein Team und ganz viel ist ja auch einfach Arbeit, oder? Mhm. Also, darum gibt es vielleicht doch
Parallelen. Genau. Etwas würde ich noch gerne aufnehmen, weil du auch noch angesprochen hast vorher, dass mich dann mit Leuten, die eben einen Bezug haben zum, sag jetzt, zum Göttlichen oder zum Transzendenten, dass sich da wie nochmal ein neuer Faden oder eine neue Verbindung auftut, wo bei anderen Leuten, die mir sonst eigentlich jetzt rein vom sozialen Kontext oder von meinem Werdegang wie beruflichen Kontext, wie auch immer, nahestehen, dass sich nochmal eine andere Verbindungsmöglichkeit auftut. Ich glaube, das ist auch nochmal so etwas, so ein Asset von der Seelsorge, jetzt im Unterschied einfach zur psychologischen oder zur psychologischen Begleitung, eben das nochmal so ein, es gibt so wie, es gibt noch einen Faden mehr, also so wir haben wie noch mal einen Zusatz
Beziehungsmöglichkeit oder neue Klangraum oder so,
genau oder man redet so, man redet ja in der Transaktionsanalyse vom Dreieck der Erkenntnis, also ich, du und das Thema, und man kann dann das in der Seelsorge erweitern auf das Viereck der Erkenntnis, weil es gibt dann im ich, du, Thema gibt's noch Gott, also es ist so ein bisschen das, ja, wenn man das dazu kommt, und dass wir, wenn wir das können nutzen für unsere Gesellschaft, oder das wäre einfach toll. Oder noch mehr könnte nutzen.
Dann bleiben wir da doch dran. Herzlichen Dank für das Gespräch, deinen Besuch am Stammtisch und alles Gute.
Merci vielmals. Danke.
Ciao miteinander.